Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Am Freitag und Samstag vergangener Woche fanden in Tschechien die Kommunal- und Senatswahlen statt. Dabei hat die Regierungskoalition ihre Mehrheit in der oberen Parlamentskammer verloren. Immerhin 8 Senatssitze werden von Kandidaten der bisher außerparlamentarischen Parteien und von parteilosen Kandidaten besetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,5%. Auch bei den Kommunalwahlen haben sich die parteilosen Kandidaten in den Vordergrund geschoben. Fast 55% der 62.000 Sitze in den Kommunen werden nunmehr von ihnen besetzt. Zu den Wahlurnen kamen knapp 43,4% der tschechischen Bürger. Der von der tschechischen Regierung am Sonntag ausgearbeitete Gesetzentwurf, nach dem eine Beteiligung von Einheiten der US Air Force an den Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung des Luftraumes der Tschechischen Republik während des NATO-Gipfels Mitte November in Prag ermöglicht werden soll, wird im Eilverfahren behandelt. Das Abgeordnetenhaus hat den Regierungsentwurf am Donnerstag bereits gebilligt. Der Senat wird sich in der kommenden Woche mit ihm befassen. 90% der Kosten, die mit dem Schutz des tschechischen Luftraumes in der zweiten Novemberhälfte verbunden sind, werden von den Vereinigten Staaten gedeckt. Die Beneš-Dekrete stellen aus der Sicht des europäischen Rechts für die Aufnahme der Tschechischen Republik in die Europäische Union kein Hindernis dar. Darauf einigten sich am Dienstag die Abgeordneten des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Dabei haben sie auf die deutsch-tschechische Deklaration aus dem Jahre 1997 hingewiesen und angemerkt, dass eine politische Geste seitens der Tschechischen Republik im Sinne dieser Deklaration angemessen sei. Für Verwunderung bei der tschechischen Diplomatie hat die Ankündigung der Präsidenten von Weißrussland und der Ukraine, Alexander Lukaschenko und Leonid Kutschma, gesorgt, den NATO-Gipfel am 21. und 22. November in Prag besuchen zu wollen. Kein NATO-Offizieller habe Interesse an einem Treffen mit den beiden umstrittenen Politikern signalisiert, meldete am Dienstag die Nachrichtenagentur DPA. Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda hat nicht ausgeschlossen, dass die tschechische Regierung dem als Diktator eingestuften Lukaschenko die Erteilung eines Visums verweigern wird. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag die Behandlung des staatlichen Haushaltsentwurfs für das Jahr 2003 eröffnet. Der Regierungsentwurf sieht ein Defizit in Höhe von rund 111 Milliarden Kronen, ca. 3,7 Milliarden Euro vor. Soweit unsere Wochenschau.
Es geht nun, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In diesem erinnern Gerald Schubert und Katrin Bock an den vor 10 Jahren verstorbenen Alexander Dubček. In der anschließenden Touristensprechstunde laden Sie Markéta Maurova und Lothar Martin in das Automuseum im mährischen Kopřivnice ein.
Alexander Dubček. Wer kennt den Namen des Politikers nicht, der auch in Westeuropa zur tragischen Symbolfigur des Prager Frühlings wurde? Dem unscheinbar wirkenden Kommunisten verdankte die Tschechoslowakei Ende der 60er Jahre eine kurze Spanne relativer Freiheit. Mit Dubčeks Wahl zum Parteivorsitzenden im Januar 1968 begann der sogenannte Prager Frühling, der durch den Einmarsch von Warschauer Pakttruppen im August 68 ein abruptes Ende fand. Dubček selbst fiel in Ungnade der neuen Parteispitze. Die Samtene Revolution brachte ihm im November 1989 ein politisches Comeback. Unbestritten ist Dubčeks Verdienst am Prager Frühling. Doch inzwischen sind hierzulande Stimmen zu hören, die seine Rolle bei der Zerschlagung der Reformbewegung kritisieren. Vor 10 Jahren, am 7. November 1992, erlag Alexander Dubček den Verletzungen, die er bei einem Autounfall Anfang September 1992 erlitten hatte. Aus diesem Anlass wollen wir nun einen Blick auf diese umstrittene Persönlichkeit der tschechoslowakischen neuzeitlichen Geschichte werfen.
Zur Welt kam Alexander Dubček am 27. November 1921 im slowakischen Uhrovec als zweiter Sohn begeisterter Kommunisten. Seine Kindheit und Jugend verbrachte Dubček in der Sowjetunion. Hier wollten die idealistischen Dubčeks beim Aufbau des Sozialismus helfen. 1938 kehrten sie in die Tschechoslowakei zurück. Kurz darauf wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet. Als überzeugte Kommunisten beteiligten sich Vater und Söhne Dubček nach der Entstehung des faschistischen slowakischen Staates 1939 am Widerstand. Mit 18 Jahren trat Alexander Dubček in die bereits illegale kommunistische Partei der Slowakei ein. Im August 1944 beteiligte er sich am slowakischen Nationalaufstand gegen die Faschisten. Sein Bruder Julius fiel in jenen Augusttagen. Das Kriegsende erlebte der 23-jährige Alexander als Widerstandskämpfer in der Slowakei.
Zunächst schien sein Leben einen völlig normalen Lauf zu nehmen. Dubček arbeitete im westslowakischen Trenčín in einer Fabrik. Nach der Machtergreifung der Kommunisten im Februar 1948 begann die politische Karriere des zukünftigen ersten Mannes der tschechoslowakischen Kommunisten. Nach Ämtern auf Kreisebene folgte Mitte der 50er Jahre ein Studium an der Parteihochschule in Moskau. 1960 wurde der damals 39-jährige Dubček in das Zentralkomitee der slowakischen kommunistischen Partei gewählt. 1963 war der unscheinbare Dubček bereits erster Sekretär der slowakischen kommunistischen Partei und hatte einen Platz im ZK der tschechoslowakischen kommunistischen Partei inne.
Mitte der 60er Jahre nahmen in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei die Diskussionen über zu ergreifende wirtschaftliche Maßnahmen zu. Zwei Lager standen sich gegenüber, das der Reformisten und das des Parteivorsitzenden Antonín Novotný, der jegliche Reformen ablehnte. Ende 1967 spitzten sich die innerparteilichen Auseinandersetzungen zu, Novotný trat zurück. Ein neuer provisorischer Parteivorsitzender musste schleunigst gefunden werden, der die Partei bis zum nächsten Kongress führen sollte. Der Slowake Dubček schien der geeignete Kandidat für diese Übergangszeit zu sein. Dubček gehörte zwar zu den Kritikern der alten Parteiführung und forderte Reformen, andererseits entsprach er dem Bild eines typischen Apparatschiks, der seine politische Karriere Schritt für Schritt innerhalb der Partei gemacht hatte. Im Januar 1968 wurde Dubček Vorsitzender der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. In den Wochen und Monaten nach seiner Wahl erlebte die Tschechoslowakei ihren Frühling.
Die Zensur wurde aufgehoben, Meinungs-, Versammlungs- und Reisefreiheit wurden respektiert. Politische Parteien und Vereinigungen, die zuvor verboten gewesen waren, begannen erneut zu existieren. Kommunistische Hardliner wurden abgelöst, eine neue Regierung gebildet. Im April 1968 verabschiedete die neue Parteispitze ein Aktionsprogramm zur Lösung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme. In einer Rundfunkansprache charakterisierte Dubček seine Vorstellungen wie folgt.
Slúbili sme vám, že budeme pevne stáť na pozíciách po januárovej politiky, v ktorej si kladieme za úlohu.
Wir haben Ihnen versprochen, dass wir an der Entwicklung, die im Januar begonnen hat, festhalten. Damals setzten wir uns zur Aufgabe, in unserer Heimat eine sozialistische Gesellschaft mit menschlichem Antlitz aufzubauen, die zutiefst demokratisch, sozial gerecht und modern orientiert sein soll. Eine Gesellschaft, die sozialistische Werte mit nationalen vereint, in der unsere Bürger nach ihrem Wissen und Gewissen souverän über ihr eigenes Schicksal entscheiden können.
Die Parole vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz begeisterte die Bevölkerung. Innerhalb weniger Wochen wurde Dubček zur beliebtesten Persönlichkeit im Lande. Die Veränderungen und Reformen in der Tschechoslowakei verfolgten die sozialistischen Bruderstaaten jedoch mit Argwohn. Wiederholt kam es zu Treffen von Dubček mit führenden Kommunisten aus den Warschauer Paktstaaten. Das Ende des Prager Frühlings kam am 21. August 1968.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska.
Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch Warschauer Pakttruppen wurde die Partei- und Regierungsspitze am 22. August nach Moskau verschleppt. Hier erwarteten Dubček und seine Mitstreiter erniedrigende Verhandlungen. An deren Ende stand das sogenannte Moskauer Protokoll, das die Niederlage des Reformkurses besiegelte. Damals wie heute werfen und warfen viele enttäuschte Tschechen und Slowaken Dubček vor, er habe in dieser Situation versagt. Er hätte seine Unterschrift unter das Protokoll verweigern können, das unter anderem die Stationierung sowjetischer Truppen in der Tschechoslowakei beinhaltete. Dubček kehrte aus Moskau als gebrochener Mann zurück. In einer Rundfunkansprache nach seiner Rückkehr versagte seine Stimme.
Vážení posluchači, prosím, abyste mi preminuli,
Liebe Zuhörer, ich bitte Sie, die an einigen Stellen entstandenen Pausen zu entschuldigen. Wir alle, die wir in den letzten Tagen in Moskau verhandelt haben, sind Ihnen zutiefst dankbar für die mutige kommunistische Arbeit, durch die Sie in den letzten Tagen eine Eskalation der Situation verhindert und die Einheit unserer Völker bewahrt haben.
Hey Jude, Soldaty plach, oči pálí a slzy ze dvou. Víc nemá, jen malý poslední dár.
Die Normalisierung hielt ihren Einzug. Im April 69 trat Dubček von seinem Amt als Parteichef zurück. Einige Monate war Dubček Vorsitzender des neu entstandenen föderativen Parlaments. In dieser Funktion unterzeichnete er ein umstrittenes Gesetz, das sogenannte Schlagstockgesetz, das ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten erlaubte. Die Unterschrift unter dieses Gesetz brachte ihm weitere Kritiker ein. Er selbst bereute später seine Unterschrift. Ende des Jahres 69 wurde Dubček als Botschafter in die Türkei abgeschoben. Alle Versuche der neuen Parteispitze, den inzwischen unliebsamen Kollegen zur Emigration zu zwingen, scheiterten. Dubček kehrte über Umwege in seine Heimat zurück. Nach seinem Parteiausschuss 1970 arbeitete Dubček bis zu seiner Pensionierung 1985 bei der Forstverwaltung in Bratislava. Aus der Politik hatte er sich vollständig zurückgezogen. Einige Male schrieb er kritische Briefe an Präsident Gustav Husak und die Regierung, doch aktiv beteiligte sich Dubček in keiner Bürgerrechtsbewegung. Auch die Charta 77 unterzeichnete er im Gegensatz zu anderen Politikern der 68er Generation nicht. Die gesamte Revolution im November 1989 brachte Dubček ein bejubeltes politisches Comeback. Hunderttausende begrüßten die Symbolgestalt des Prager Frühlings begeistert. In Prag hielt Dubček seine erste Rede nach über zwei Jahrzehnten des erzwungenen Schweigens.
Vážení priatelia, napriek strebe a napriek citovému technutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud.
Liebe Mitbürger, in dieser wichtigen Zeit, die wir alle erleben, bitte ich Sie, Ruhe zu bewahren. Der Verlust auch nur eines Menschenlebens wäre tragisch. Ich bin überzeugt, dass die Wahrheit siegen wird.
Doch aus einem glorreichen Comeback und dem Einzug in die Prager Burg als neuer Präsident wurde nichts. Dubček war in seinen Gedanken und Vorstellungen beim Sozialismus mit menschlichem Antlitz stehen geblieben und träumte von einer Vollendung des Prager Frühlings. Doch von dem wollte 20 Jahre später niemand mehr etwas hören. Nicht Dubček wurde zum Präsidenten der demokratischen Tschechoslowakei gewählt, sondern Václav Havel. Mehr oder weniger als Trostpflaster wurde Dubček am 28. Dezember 1989 zum Vorsitzenden des föderalen Parlaments gewählt. Glücklich wurde Dubček auf diesem Posten in der für ihn völlig neuen Zeit nicht. Vielen war der ehemalige Kommunist ein Dorn im Auge. Eine neue politische Heimat fand Dubček schließlich bei den slowakischen Sozialdemokraten, zu deren Vorsitzenden er gewählt wurde. Anfang September 1992 kam das Auto, in dem Alexander Dubček saß, von der Straße ab. Fünf Wochen später, am 7. November 1992, erlag Dubček in einem Prager Krankenhaus seinen Verletzungen. Sofort machten Gerüchte von einem möglichen Attentat die Runde. Drahtzieher wurden in jenen Wochen, in denen über die Teilung der Tschechoslowakei verhandelt wurde, sowohl in Prag als auch in Bratislava vermutet. Dubček wurde damals als heißer Kandidat für das Amt des slowakischen Präsidenten gehandelt. Zur Aufklärung des Unfalls hatte das slowakische Parlament eine Sonderkommission gebildet. Auch die tschechische Polizei befasste sich gründlich mit dem Autounfall. Im Februar 2000 wurde das endgültige Urteil gefällt. Den Autounfall verursachte Dubčeks Fahrer, der zu schnell gefahren war. Beweise für einen möglichen Anschlag wurden nicht gefunden.
Hey Jude, že máte rád, to se v písni tak snadno zpívá.
Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Geschichtskapitels. Auf Wiederhören sagen
Gerald Schubert
und Katrin Bock.
Und bei Radio Prag geht es jetzt weiter mit der Touristensprechstunde. In 57 Länder der Welt wurden einmal die Wagen exportiert, die in einer kleinen Stadt Nordmeerens das Licht der Welt erblickten. Mit Ausnahme der Antarktis durchkreuzten sie alle Kontinente der Erdkugel. Die Stadt, aus der sie stammen, heißt Kopřivnice, Nesselsdorf, und die Wagen tragen die Bezeichnung Tatra. Vieles über die Geschichte der Wagenherstellung erfährt man im Tatra-Museum in Koprivnice, zu dessen Besuch Sie Markéta Maurova und Lothar Martin in der heutigen Touristensprechstunde einladen.
Touristensprechstunde.
Wir würden von Koprivnice heute kaum erzählen, hätte nicht im 19. Jahrhundert die Industrialisierung dieses nordmährische Dorf ergriffen. Einen Umbruch in der Geschichte von Koprivnice bedeutete die Gründung einer Steingut- und Tonwarenfabrik im Jahre 1812. Die Industrialisierung wurde jedoch nicht nur durch dieses im Laufe der Zeit sehr erfolgreiche Unternehmen repräsentiert, sondern vor allem durch die sogenannte untere Fabrik. Deren Begründer war Ignaz Schustala. Er absolvierte seine Lehrzeit in Wien und um das Jahr 1850 eröffnete er eine Werkstatt, in der er mit zwei Hilfsarbeitern die ersten Kutschenwagen baute. Die hohe Nachfrage nach seinen Erzeugnissen veranlasste ihn, eine Kutschenfabrik zu gründen. Daraus entwickelte sich ein Riesenunternehmen, das nicht nur Kutschen, sondern später auch Eisenbahnwaggons, Automobile, LKWs und Flugzeuge produzierte. Mit der Entwicklung der Fabrik ging auch die Entwicklung der Gemeinde Hand in Hand, die 1910 zur Stadt erhoben wurde. Das Tatra-Museum in Koprivnice macht seine Besucher gründlich mit der Geschichte des Automobilunternehmens bekannt. Mehr erfahren Sie von einem Mitarbeiter dieses Museums, Karel Rosenkranz.
Tatrovácké muzeum prakticky má své základy už v roce 1947, kdy v Kopřivnici...
Die Wurzeln des heutigen Tatra-Museums gehen bereits auf das Jahr 1947 zurück. Herr Emil Hanselka, gebürtig in Kopřivnice, hat damals das Lachische Museum gegründet, das der Lachai-Region gewidmet war. Erst nachdem der ehemalige hervorragende Tatra-Rennfahrer Josef Wernischowski hierher kam, begann man Automobile zu sammeln. Im Jahre 1967 übernahm das Tatra-Unternehmen dieses Museum dann in seinen Besitz. Und seit dem 1. Januar 1968 ist es das Tatra-Betriebsmuseum. Die Ausstellungen wurden schrittweise erweitert, bis es dazu kam, dass das Museum übervoll war. Es lag daher auf der Hand, dass etwas Neues entstehen musste. Und wenn etwas Neues, dann auch etwas Moderneres. 1997 wurde der Bau dieses neuen Museums vollendet, das auf der Grundlage moderner Museumstraditionen und Trends aufgebaut wurde. Es gibt hier 7 audiovisuelle Boxen, die einen Überblick über das bieten, was im Tatra-Betrieb in den vergangenen über 100 Jahren geschehen ist. Dies bezieht sich auf die Automobilherstellung, es wird aber auch die Produktion von Kutschen und Eisenbahnwagen erwähnt. Die Programme stehen auf Tschechisch, Englisch und Deutsch zur Verfügung.
Dává k dispozici návštěvníkovi programy, které jsou jak v češtině, tak v angličtině, tak v němčině.
Keine Angst also, dass Sie im Museum auf sprachliche Hindernisse stoßen könnten. Die Ausstellung dokumentiert 5 Etappen der Entwicklung der Automobilfabrik. Die Replik des ersten dortigen Automobils, Präsident, ist einer der 52 ausgestellten Personen-, Sport- und Lastkraftwagen. Das Original dieses Unikums findet man in der Sammlung des Nationalen Technischen Museums in Prag. Der Präsident wurde 1897 in Koprivnice hergestellt. Es handelte sich um das erste Automobil nicht nur in den tschechischen Ländern, sondern im ganzen ehemaligen Österreich-Ungarn. Der Wagen konnte eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern erreichen, hatte 2 Geschwindigkeitsstufen und keinen Rücklauf. Kurz darauf kam auch der erste Rennwagen, der im Auftrag von Baron Liebig hergestellt wurde. ...1921 wurde im Tatra-Unternehmen eine neue Idee geboren. Ein Team von Konstrukteuren arbeitete 2 Jahre lang am Projekt eines leichten Volksautomobils mit einer langen Lebensdauer. Das Ergebnis dieser Bemühung war der Tatra 11. Das anfängliche Misstrauen der Kunden wurde bald durch zahlreiche Sporterfolge überwunden bei denen besonders die Autorennfahrer Wermischewski, Hukl und Sponner triumphierten.
Takovým převratným rokem byl rok 1923, kdy byl postaven první kopřivnický automobil.
Ein Umbruchsjahr war das Jahr 1923, als das erste Automobil, das mit einem zentralen Tragrohr, mit einem luftgekühlten Motor vorne und mit Schwingungshalbachsen ohne Gelenke hinten ausgestattet war, produziert wurde. Sein geistiger Vater war Hans Ledwinka und dieses Konzept ging als das Tatra-Konzept des Autohauses in die Automobilgeschichte ein. Auf diese Konzeption stützt sich bis heute der Bau der schwersten Lastkraftwagen Tatra. Natürlich wurde sie inzwischen weiterentwickelt und modernisiert.
Unter strenger Geheimhaltung wurde in Kopřivnice in den 30er Jahren ein neuer PKW-Typ entwickelt. Im Herbst 1934 wurde dann auf dem Autosalon in Paris der Tatra 77 vorgestellt. Vertreter der Expertenöffentlichkeit konnten den technischen Angaben kaum glauben, die behaupteten, dass der Wagen mit einer 60 PS Leistung eine Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern erreichen kann. Das Automobil schaffte das tatsächlich, und zwar vor allem dank seiner aerodynamischen Form. In der Zwischenkriegszeit, von der gerade die Rede war, trugen die Wagen bereits die Bezeichnung Tatra. Früher war dies jedoch nicht der Fall.
Název této kopřivnické továrny byl německý, protože původní řeč byla tady.
Der ursprüngliche Name dieser Fabrik war deutsch, weil man hier früher Deutsch sprach. Kopřivnice hieß damals Nesselsdorf. Sei es die Firma Schusterla, die nach dem Gründer der Fabrik benannt wurde, oder später die Nesselsdorfer Wagenbau-Fabrikgesellschaft. Die ersten Wagen aus Kopřivnice trugen die Bezeichnung NW Nesselsdorf. Erst im Jahre 1919 probierte Tatra seine Sechszylinderfahrzeuge aus und diese Wagen wurden in der Hohen Tatra getestet. Die Tests waren sehr erfolgreich. Die Fahrer kamen damals, es war im Winter, im Januar an Orte, wo man noch nie ein Auto gesehen hat. Sie kehrten daher angeblich mit der Idee zurück, dass es gut wäre, dieses Erzeugnis nach dem hohen Gebirge, nach der Tatra zu benennen. Das ist aber ein Märchen, das überliefert wird. In der Tat gilt Folgendes. Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Tschechoslowakische Republik entstand, änderten zahlreiche Fabriken und Unternehmen ihre Bezeichnung und erhielten tschechische Namen. So kam es dazu, dass die Autos aus Kopřivnice, die ersten 4-Tonnen-LKWs, bereits im Jahre 1919 den Namen Tatra auf der Tür stehen hatten. Und dann, 1923, erschien dies als das offizielle Unternehmenszeichen.
Für einen breiten Ruhm der Marke Tatra sorgten besonders zwei Weltreisende und Publizisten, Jiří Hanzelka und Miroslav Zikmund. 1947 bis 50 unternahmen sie mit dem Wagen Tatra 87, einem direkten Nachfolger des bereits erwähnten Tatra 77, eine Studienreise nach Afrika, Süd- und Lateinamerika. In den Jahren 1959 bis 64 reisten sie dann mit zwei Wagen der Marke Tatra 805 durch Europa, Asien und Ozeanien. Über ihre Reisen berichteten sie in regelmäßigen Rundfunk- und Zeitschriftenreportagen und verfassten mehrere Bücher, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Mittelamerika zwischen zwei Ozeanen, Südamerika zwischen Paraná und Rio de la Plata, Afrika, Traum und Wirklichkeit sind einige davon. Ihre Erlebnisse fassen sie auch in 4 abendfüllenden sowie 147 Kurz- und Fernsehfilmen zusammen. Sie erzählten darüber im Rahmen von etwa 2000 Vorlesungen, Diskussionen und diversen Treffen. Diese beiden Reisenden wurden natürlich in der Ausstellung im Kopřivnice Museum nicht vergessen.
Das hier sind die zwei Wagen, mit denen Zikmund und Hanzelka ihre zweite Reise im Jahre 1957 unternahmen. Es sind die Fahrzeuge vom Typ 805, deren Bau damals vollendet wurde. Das eine, das silberne mit dem blauen Dekor, wurde als totales Wrack vom Dakar-Rennfahrer Karel Lobpreis irgendwo entdeckt. Dieser Mann fährt bis heute die Dakar-Rallye, daneben sammelt er aber auch alte Tatra-Wagen und restauriert sie. Er hat also einen der 805er-Wagen in diesen schönen Zustand gebracht. Der zweite Wagen steht hier daneben und gehört dem Museum. Sie unterscheiden sich nur im Dekor. Der eine ist blau, der andere ist rot.
Und noch ein Ausstellungsstück hat uns Karel Rosenkranz gezeigt. Nicht nur Sigmund und Hanselka, sondern auch der Rennfahrer Karel Lopreis hat durch seine Abenteuer in den Wüsten Afrikas den Namen Tatra berühmt gemacht.
Der letzte LKW in dieser Ausstellung ist der Wagen 815, mit dem Karel Lopreis im Jahre 1988 zum ersten Mal in der bekannten Rallye Paris-Dakar siegte. Dies gelang ihm bisher schon 6 Mal und außerdem erkämpfte er auch ein paar zweite und dritte Plätze bei dieser Rallye.
In der Ausstellung kann man nicht nur Autos besichtigen, sondern auch rund 60 Modelle in Vitrinen. Dazu gehören diverse Projekte oder auch realisierte Modelle sowie über 20 Motoren bzw. Fahrgestelle, die in Tatra-Wagen benutzt wurden. Dokumentiert wird aber auch die Herstellung von Kutschen, Eisenbahnwaggons, Militärfahrzeugen und Flugzeugen, die ebenfalls zur Tatra-Geschichte gehören. Besuchen Sie daher selbst Kopřivnice, um sich mit eigenen Augen vom Ruhm der Marke Tatra zu überzeugen. Für heute verabschieden sich von Ihnen
Lothar Martin
und Markéta Maurová.
Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.